Sie hören den Klimakompass mit Claudia Kempfert. Eine Produktion von 22 Film.
Hallo zu einer neuen Folge Klimakompass mit Claudia Kempfert. Heute wieder mit mir, Ellie Ries. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei 22 Film. Und natürlich ist auch hier mit mir Klimaökonomin Professor Dr. Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und ist Professorin für Energieökonomie und Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Hallo, Frau Kempfert.
Hallo, ich freue mich auf das Gespräch. Hallo.
Hallo, wir sprechen in diesem Podcast ja über Themen rund um die Klimakrise, wie die Klimakrise uns als Gesellschaft bewegt und auch wie wir mit ihr ökonomisch, politisch umgehen. Und deswegen ist auch heute wieder unser Themenmix bunt, würde ich sagen. Einmal kurz ein Blick in unsere Agenda. Wir wollen zuerst sprechen über eine Studie zum Weltenergiemarkt, die zur Abwechslung mal einen Meilenstein beschreibt, quasi eine Good News, nämlich, dass es erstmals mehr Strom aus Erneuerbaren gibt als aus Kohle weltweit. Dann wollen wir über Gas sprechen, ein nicht ganz so erfreuliches Thema. Jetzt Mitte Oktober steht ja wie alle Jahre wieder die Frage im Raum, ob wir es wohl mit unseren Gasspeichern warm über den Winter schaffen. Und wir schauen uns deswegen die aktuellen Speicherstände mal genauer an und sprechen dann auch noch über einen Bericht zum Thema Gas bzw. LNGs von Greenpeace. Und dann dreht sich die Publikumsfrage diesmal um die Grenzen der Klimakommunikation auf Social Media. Auch ein super spannendes Thema. Falls Ihnen beim Zuhören auch so eine spannende Frage kommt, die Sie Claudia Kempfert unbedingt stellen möchten, dann schreiben Sie uns doch gerne an klimakompass@22.film oder auch über die Kommentarfunktion bei YouTube oder Spotify. Reden wir gar nicht lang drum rum, sondern starten direkt ins erste Thema rein, nämlich in die Studie der Denkfabrik Ember. Ember, das ist eine NGO, die mit Daten zur Energiewende beitragen möchte und die hat sich in dieser Studie den Weltenergiemarkt angeschaut. Und ich habe es schon gesagt, die Hauptnews war ja, dass im ersten Halbjahr 2025 weltweit erstmals mehr Strom aus Erneuerbaren kam als aus Kohle. Und abgesehen von dieser einen großen News, welche Erkenntnisse aus der Studie fanden Sie, Frau Kempfert, denn als Energieökonomin in der aktuellen Zeit noch spannend? Und wie kamen diese Erkenntnisse auch zustande?
Also ich finde wirklich das super spannend, die Studie. Es ist aus meiner Sicht auch tatsächlich ein historischer Wendepunkt. Es zeigt sich ja zum ersten Mal, dass weltweit mehr Strom aus Erneuerbaren kommt als aus Kohle. Das zeigt, dass auch der globale Energiemarkt kippt, aber im positiven Sinne mal ein Kipppunkt, den wir hier sehen aus meiner Sicht. Und ich besonders spannend finde ich, wie stark sich auch der Trend beschleunigt hat. Also Wind- und Solarenergie haben ja im ersten Halbjahr 2025 über 30% mehr Strom geliefert als im Vorjahr. Das ist wirklich eine enorme Zahl und die großen Treiber sind ja China, auch Indien und Brasilien und sogar auch die USA, also nicht nur die klassischen Klimavorreiter. Und ich finde, also und das finde ich auch an der Studie da oder an den Daten, die da veröffentlicht wurden, besonders spannend, dass es auch Mut macht. Die Energiewende ist längst auch ein globales Projekt, würde ich sagen. Sie gelingt trotz wachsender Nachfrage nach Strom. Und das ist ökonomisch aus meiner Sicht und auch klimapolitisch hochrelevant. Insofern sehr schön.
Und jetzt haben Sie schon ein paar Länder angesprochen. Was können wir denn aus der Studie konkret für die EU und auch für Deutschland rauslesen?
Ja, für Europa lautet die Botschaft eindeutig, wir sind auf Kurs, aber das Tempo muss hoch bleiben. In der EU stammen jetzt aktuell rund 65% des Stroms aus erneuerbaren Quellen. In Deutschland etwa 58%. Das ist ordentlich, aber das reicht natürlich nicht, um die Klimaziele sicher zu erreichen. Und wichtig ist jetzt, dass wir mehr Tempo reinbringen, also die erneuerbaren Energien noch schneller ausbauen, aber auch das gesamte System umsteuern, auch mehr Speicher ins System lassen, flexible Verbraucher, auch das alles systematisch ausbauen, denn das ist ja auch die Grundlage, um hohe Anteile fluktuierender erneuerbarer Energien auch zu integrieren. Und wir sollten ja, stärker auf das Tempo drücken, mehr Bürgerenergie, mehr regionale Wertschöpfung, das schafft dann auch am Ende Akzeptanz und auch Resilienz.
Und jetzt noch eine rein methodische Frage. Jetzt ist ja die Datenlage für die EU oder eben auch für Deutschland zum Beispiel relativ gut, aber es gibt ja auch Länder, wo die Datenlage nicht so gut ist. Deswegen hat die Studie ja auch die Daten aus 88 Ländern sich angeschaut, die zusammengenommen dann 93% des globalen Strombedarfs abdecken. Also schon relativ viel, aber trotzdem sind da ja aus Datensicht noch Lücken vorhanden. Wie müssen wir jetzt methodisch diese Lücken einschätzen?
Ja, die Lücken, die betreffen ja vor allem kleinere, auch ärmere Länder, in denen die Datenerhebung schwächer ist. Das sind aber die großen Player, China, USA, EU, in dem Brasilien, die sind eben vollständig abgedeckt. Der Trend ist daher auch belastbar, dass die globale Energiewende auch wirklich voranschreitet. Aber vielleicht noch zwei, drei Sätze zu der Methodik auch der Studie. Da ist ja eine Datengrundlage, die hier analysiert wird. Das sind ja Stromerzeugungsdaten von über 80 Ländern. Also die insgesamt rund 92% der weltweiten Stromnachfrage abdecken. Es betrifft den Zeitraum die Jahreshälfte 2025 von Januar bis Juni. Und da gibt es einen Vergleich zum Zeitraum 2024. Und die Studie guckt sich da eben verschiedene Indikatoren an. Stromerzeugung haben wir jetzt gerade schon genannt, aber eben auch die Veränderung der Stromnachfrage, CO2-Emissionen, regionale Entwicklung. Und das alles wird eben in Terawattstunden gemessen und Anteile am globalen Strommix je nach Länder gezeigt. Und dann eben die Erzeugung auch der einzelnen Länder berechnet. Für Länder, die auch einen verzögerten oder unvollständigen Datensatz haben, da macht die Studie so modellierte Schätzungen auf Basis historischer Trends und sektoraler Wachstumsraten. Aber daher sind trotzdem die Daten vergleichbar, die man hat, auch zwischen den Ländern, die eben, ja, ich denke schon auch ein Großteil abdecken und China ja auch sehr deutlich genannt wird hier, wo auch die Stromerzeugung zum ersten Mal ja etwas zurückgegangen ist, aber auch das Wachstum erneuerbarer Energien sehr hoch ist, in dem Fokus auf Indien da ist, aber eben auch Europa, das haben wir eben schon genannt, für Deutschland ließe sich da ja auch einiges ableiten, aber ich denke, die Studienergebnisse sind belastbar, auch wenn man einzelne Lücken hat, die man auch modelliert.
Spannend fand ich da ja auch, dass man das quasi dann wirklich auch bis in die kleinen Details rein mittlerweile anschauen kann. Also für Deutschland stand dann zum Beispiel drin, dass wir sehr von den mehr Sonnenstunden profitiert haben. Und das wurde dann auch wieder mit reingerechnet, dass natürlich, wenn es mehr Sonnenstunden gibt, wir auch mehr von Erneuerbaren profitieren können. Also auch das ist eine spannende Datenentwicklung, dass man das mittlerweile auch alles mit reinberechnen kann.
Ja, genau, finde ich auch. Und das ist ja eindeutig auch strukturell. Also es gibt kurzfristige Schwankungen, aber die Richtung steht eben fest. Wind- und Solarenergie sind heute fast überall die günstigste Energiequelle und neue Kohlekraftwerke lohnen sich ökonomisch kaum noch. Und das ist eben kein Zufall, sondern Ergebnis auch von Innovation, Skalierung, politischer Wille. Da ist ein echter Kipppunkt, würde ich sagen, den wir hier erleben. Und das ist durchaus belastbar, auch anhand dieser Zahlen, die wir sehen.
Und jetzt haben Sie es gerade schon wieder gesagt, Sie haben Kipppunkt gesagt und ich habe mich gar nicht getraut, mir das in mein Skript zu schreiben, weil ich mich gefragt hatte, ist das jetzt wirklich eine nachhaltige Entwicklung oder ist die nicht irgendwie abhängig von sonstigen politischen Entscheidungen, vielleicht auch nur eine Momentaufnahme und kann nächstes Jahr oder in 10 Jahren schon wieder ganz anders aussehen? Was macht Sie da so firm, das wirklich Kipppunkt und Wendepunkt zu nennen?
Ja, also ich nenne es deswegen Kipppunkt, weil ich als Ökonomin die ökonomischen Fakten dahinter sehe, weil Kohlekraftwerke sich ökonomisch einfach nicht mehr lohnen und das kein Zufall ist, sondern auch wirklich eine ökonomische Entwicklung ist. Aber Sie haben natürlich recht, es kann immer sein, dass politisch alles wieder in Richtung Rollback geht, dass auf einmal Politiker kommen, die Kohlekraftwerke subventionieren und Öl und Gas, so, das kennen wir ja schon, und dann geht es wieder in die andere Richtung. Aber ich würde an der Stelle sagen, diese Daten Datenlage ist deutlich. Ein Kipppunkt, wo man, wenn man es so weiterlaufen lassen würde, ohne dass man jetzt reingerätscht oder politisch wieder alles umdreht, dann sieht man eindeutig einen Trend in Richtung erneuerbare Energien. Das ist hoch erfreulich. Insofern nenne ich es an der Stelle auch tatsächlich Kipppunkt. Mal ein positiver Kipppunkt, weil uns begegnen ja immer negative Kipppunkte. Und an der Stelle würde ich einen ökonomischen Kipppunkt in Richtung erneuerbare Energien.
Das klingt doch positiv. Dann schließe ich da direkt das zweite Thema an, von dem wir auch politische Vorwärts- und Rückwärtsrollen zur Genüge, glaube ich, kennen. Das große Thema Gas steht gerade wieder im Raum. Spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fragen wir uns ja jedes Jahr um diese Herbstzeit herum, was macht eigentlich das Gas und schaffen wir es mit dem Gas, das wir gespeichert haben, über den Sommer wohl wieder warm über den Winter? Deswegen die erste Frage, wie sieht's denn aktuell aus in unseren deutschen Gasspeichern?
Ja, also wir stehen in diesem Herbst etwas angespannter da als im letzten Jahr. Die deutschen Speicher sind derzeit so ungefähr mit 76% gefüllt. Und das ist deutlich weniger als in den beiden Vorwintern. Das Auffüllen verlief in diesem Sommer langsamer. Die Gaspreise waren hoch, der Verbrauch im Frühjahr auch relativ hoch. Und manche Betreiber haben einfach auch weniger eingespeichert, weil man da mehr Flexibilität zugelassen hat. Aber ich würde sagen, für den Winter bedeutet das, wir starten solide, aber nicht vollkommen sorgenfrei. Und bei einem milden Winter ist da überhaupt gar kein Problem. Aber bei längeren Kältephasen, da muss man jetzt genauer hinschauen und sich da auch wieder drum kümmern, dass das nicht eng werden kann. Und genau, also das ist etwas, wo man hingucken kann. Vielleicht noch zwei Sätze zu den Speichern, warum er auch niedriger ist als in den Vorjahren. Also da gibt's eben einige Faktoren dafür. Das eine ist eben die ungewöhnliche Gaspreisstruktur, die es im Sommer gab. Also wo im Sommer die Gaspreise teilweise höher waren als die Winterpreise. Und das verringert natürlich die Anreize, auch Gas einzuspeichern. Und es gibt ja auch eine Lockerung der strengen Füllvorgaben durch die Bundesregierung und auch durch die EU, da nun auch 4 Flüssiggasterminals die Versorgung auch im Notfall sicherstellen können. Und aber ich würde sagen, trotz des etwas niedrigeren Füllstandes rechnet die Bundesregierung ja auch damit. Dem würde ich mich anschließen, dass die gesetzlichen Füllziele für den Winter erreichbar sein werden. Und und wir haben genügend Flexibilität im Markt.
Zum Verständnis, ist dann aber unser deutsches System so im Sommer günstig auffüllen und im Winter davon leben, ist das ein bisschen überholt, wenn die Preise das ganze Jahr über so schwanken?
Das muss man sich jetzt genau anschauen, weil in der Vergangenheit war es ja so, dass wir ganz strenge Füllziele hatten, die man jetzt ja gelockert hat, weil die Gasspeicherbetreiber sich da beschwert haben, dass sich das dann nicht rechnet, wenn die Füllvorgaben so hoch sind. Also es gibt ja immer noch die gesetzlichen Füllzielvorgaben, 80% bis Oktober, 90% bis November. Die setzen den Rahmen und in der Praxis hat man da jetzt irgendwie das nicht so ganz erreicht. Und das ist schon etwas, wo man etwas hingucken muss, wenn das jetzt auffälliger sein sollte, wenn es da jetzt, weil es ja auffällt, auch dieser Rückgang 2025 da eine intensivere Ausspeicherung gegeben hat, dass man da zu geringe Einspeisemöglichkeiten hat oder die Kosten oder auch die Marktincentives eben nicht so sind, wie sie ausreichen. Und dann müsste man wieder gegensteuern und das gesetzlich verbindlich machen, wie wir es in der Gaskrise hatten. Und jetzt ist es eben so, dass die Gasnotfallverordnung ja da ist, aber wir sind nicht mehr in einer Gaskrise und auch nicht in einem Gasnotstand. Deswegen hat man das etwas flexibilisiert. Wenn sich das jetzt des Öfteren zeigen sollte, dass wir da zu geringe Füllstände haben sollten, dann müsste man wieder gegensteuern.
Und jetzt war ja eine weitere Neuigkeit, die ein bisschen für Gesprächsstoff gesorgt hat die letzten Tage, dass das Energieunternehmen Uniper zuletzt gewarnt hat, dass eben diese weniger gefüllten Gasspeicher ein Problem für die deutsche Wirtschaft seien. Also gar nicht unbedingt fürs Heizen und dass uns noch warm ist, aber wenn man die halt im Nachhinein auffüllt, dass das teuer sei und dass das die deutsche Wirtschaft einiges kosten würde. Uniper hat dann ein paar Tage später aber jetzt zuletzt bei der Bundesnetzagentur beantragt, selbst den drittgrößten Speicher in Deutschland, nämlich den im Bayerischen Breitbrunn, stilllegen zu dürfen. Also die müssen das ja beantragen und wenn nichts dagegen spricht, dann stimmt die Bundesnetzagentur da in der Regel zu. Aber so begründet hatten sie das damit, dass die Wirtschaftlichkeit dieses drittgrößten Speichers Deutschlands nicht mehr gegeben sei. Und das hat schon für ein bisschen Verwirrung gesorgt. So was denn nun, auffüllen oder stilllegen? Wie würden Sie das einordnen?
Ja, genau. Also sehr widersprüchlich unsere Gaspolitik, würde ich sagen. Also es zeigt die Widersprüche unserer Gaspolitik. Wirtschaftlich lohnt sich das Speichern derzeit nicht so wirklich, weil eben diese Preisdifferenzen zwischen Sommer und Winter gering sind und energiepolitisch brauchen wir aber volle Speicher, gerade auch als Sicherheitsnetz. Daher sollte die Politik auch Rahmenbedingungen schaffen, die das Befüllen attraktiv macht oder eben klar vorgeben, dass strategische Speicher staatlich gesichert werden. Das fordere ich ja schon seit längerem, dass wir hier, wenn es um strategische Speicher geht, die dann auch staatlich gesichert werden sollten. Langfristig gilt aber, wir müssen den Gasverbrauch senken durch eben die Energiewende, durch Wärmepumpen, durch Sanierungen, durch erneuerbare Wärme. Nur so werden wir wirklich unabhängig. Und in der Zwischenzeit gilt es eben, das Sicherheitsnetz noch zu haben.
Um das Thema Unabhängigkeit geht's auch in der Greenpeace-Untersuchung, die wir uns anschauen wollen. Denn wir kriegen ja das Gas nicht nur aus unseren Gasspeichern, sondern mittlerweile auch über unsere LNG-Terminals. LNG, das steht für Flüssigerdgas. Und Greenpeace hat sich mal angeschaut, wie da die Lage in Europa ist. Die Untersuchung heißt The LNG Trap, Europe's Fossil Gas Dependence on Russia and the United States. Was genau beleuchtet dieser Bericht?
Also der Bericht zeigt, dass Europa zwar weniger Pipeline-Gas aus Russland importiert, aber dafür mehr russisches LNG, also Flüssigerdgas, Sie haben es gerade schon erläutert, oft auch über Drittstaaten. Und allein in den ersten 8 Monaten 2025 waren das etwa 13 Milliarden Kubikmeter, also weiterhin durchaus erhebliche Mengen. Und gleichzeitig schließen wir neue langfristige Verträge mit den USA oder Katar. Und Greenpeace, diese Studie, nennt das die LNG-Falle, also weil wir neue fossile Abhängigkeiten schaffen, statt sie zu beenden. Und die Studie wurde von Greenpeace erstellt und schaut sich eben auch Länder an, unterschiedliche Länder in Europa. Und die Datengrundlage sind da eben die Daten, also EU-Importdaten von russischen US-LNG, auch auf Basis von Handelsdaten für Energieflüsse und auch Unternehmens- und Finanzdaten. Also es geht schon relativ weit rein. Und die Studie nutzt also einen analytischen Ansatz, dass sie eben diese importierten LNG-Mengen quantifiziert und daraus aber auch die russischen Staatseinnahmen ableitet und das auch deutlich kritisiert und das auch im Vergleich diese Staatseinnahmen in Russland mit den bilateralen Ukraine-Hilfen oder auch den Militärausgaben-Äquivalenten. Und die zentralen Ergebnisse sind eben, dass da noch erhebliche Mengen russisches LNG-Gas importiert wird. Und die Hauptabnehmer und die Zahlungsverteilung läuft über Frankreich, Spanien, Belgien, Niederlande. Das sind so die wichtigsten EU-Importländer. Und aber auch Deutschland ist dabei. Total Energies, Sefe aus Deutschland ist dabei. Total Energies ist Frankreich. Und Naturgy aus Spanien. Das sind so die zentralen Akteure. Und da ist eben auch die Frage, inwieweit man das so haben will, weil einerseits will man ja weniger Gas aus Russland importieren und deswegen ist Europa da in so einer fossilen Falle, gefangen zwischen russischem Kriegsgas und US-Fracking-Gas. Und ich denke, da ist wieder mal die Antwort, der beschleunigte Ausstieg aus fossilen Energien, nur der schafft eben Unabhängigkeit und auch Sicherheit. Und die Energiesicherheit spielt ja in diesen Tagen eine sehr, sehr große Rolle.
Zu den Forderungen, die auch der Bericht hat, kommen wir auch gleich noch. Mhm. Noch kurz eine Nachfrage zu diesen Verträgen. Sie hatten schon angemerkt, dass die ja teilweise Jahre, auch ein Jahrzehnt laufen können. Wie unflexibel ist man denn dann aus solchen Verträgen wieder auszusteigen? Wie können wir uns das vorstellen? Also hängt man an denen bis zum Schluss oder ist das sehr teuer auszusteigen? Also inwieweit macht uns das Abschließen neuer solcher Verträge auch unflexibler dann für die nächsten 10, 20 Jahre?
Ja, genau. Also da geht es eben auch um diese langfristigen Lieferverträge, die im Übrigen ja auch SEFE, also das deutsche Unternehmen, das diese Nachfolgegesellschaft von Gazprom Germania eingehen musste, die sie geerbt hat, so im Zuge eben dieser ganzen Entwicklung. Und diese langfristigen Verträge haben laut eben auch dieser Studie einen Lieferumfang oder Liefervertrag von über 2,9 Millionen Tonnen LNG pro Jahr. Das mit einer Laufzeit von 2018 bis 2038. Vertragspartner ist Novatek, russischer Mehrheitseigner von Yamal LNG. Und die Vertragsklauseln enthalten keine politischen Ausstiegsklauseln, sondern sind so klassische Take-or-Pay-Verpflichtungen. Also SEFE muss die vereinbarten Mengen abnehmen oder bezahlen, selbst wenn das Gas nicht physisch geliefert wird. Und das ist natürlich gut für Russland, die dann auch, wenn auch Pipelines in die Luft gesprengt werden und man dann trotzdem Gas bezahlen muss. Aber die EU-Sanktionen gegen Russland betreffen ja Kohle und Öl, aber nicht LNG, weshalb diese Verträge auch rechtlich weiter gültig sind und auch einklagbar. Und jetzt fragt man sich, warum kündigt man das nicht eindeutig, so wie Sie das auch fragen. Also diese einseitige Kündigung der Verträge würde laut eben dieser Verträge hohe Schadensersatzforderungen nach sich ziehen. Laut Branchenquellen, so steht das im Bericht, im Milliardenbereich. Die Bundesregierung argumentiert ja deswegen auch, sie könne rechtlich eben nicht in bestehende private Verträge eingreifen, solange kein EU-Sanktionsbeschluss LNG ausdrücklich umfasst. Und auch aus Versorgungssicherheitsgründen wurde bisher kein Bruch riskiert. Also SEFE gilt ja auch als zentraler Akteur bei der Gasbeschaffung für deutsche Stadtwerke und auch für die Industrie. Also diese Bewertung auch in der Studie, die Greenpeace kritisiert das als Konstruktion, als russische Altlast im Staatsbesitz. Und kritisiert auch eben die Einnahmen, die damit einhergehen. Und da ist jetzt die EU-Kommission gefordert, die ja auch im Juni 2025 ein Gesetz zum Ausstieg aus dem russischen Gas bis Ende 2027 vorgeschlagen hat. Und die Diskussion über die Vertragskündigung, die läuft derzeit. Und deswegen könnte Deutschland nach Inkrafttreten eben einer solchen Anordnung oder Gesetz eine staatliche Entschädigungsregelung nutzen, um eben diese SEFE-Verträge vorzeitig aufzulösen.
Das heißt, das wird sich erst noch zeigen, inwieweit uns diese Verträge noch beschäftigen. Der Bericht zieht die Schlussfolgerung auch, dass der einzige Weg aus der Abhängigkeit der Umstieg auf eigene und im Zweifel eben erneuerbare Energien ist. Auch da gibt es aber Abhängigkeiten. Also zum Beispiel bei Windrädern haben wir eine Materialabhängigkeit zum Beispiel von China. So, ist diese Abhängigkeit jetzt besser als die andere Abhängigkeit? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, natürlich brauchen wir Rohstoffe, das ist auch wahr. Die Struktur ist aber da völlig anders. Es gibt viele Materialien, die lassen sich recyceln. Das ist erstmal der erste wichtige Schritt, den man machen muss. Die Lieferketten sind diversifizierbar. Und Sonne und Wind gibt es überall und jede Kilowattstunde aus erneuerbarem Strom macht uns unabhängiger, wäre immer mein Argument, ökologisch und geopolitisch. Und das ist völlig anders als bei fossiler Energie, die wir nicht selber herstellen können. Gas wurde ja auch immer als Brückentechnologie benannt, das war es ja auch nie. Wir können ja bis Mitte der 30er Jahre aus fossilem Erdgas weitestgehend aussteigen. Und wenn wir dann den Umstieg machen auf erneuerbare Energien, auch auf Wärmepumpen, auf grüne Fernwärme, wenn wir das konsequent umsetzen, das ist klimapolitisch vernünftig und dann letztendlich auch wirtschaftlich sinnvoll. Und deswegen gilt es da, Maßnahmen zu treffen, um eben nicht von einer Abhängigkeit in die nächste zu kommen. Das tun wir aber auch nicht, weil der Markt völlig anders ist.
Und jetzt fordert Greenpeace im Bericht ja auch, dass die EU eben die Nutzung von fossilem Gas bis spätestens 2035 auslaufen lassen soll, also in 10 Jahren. Das wird einem ja manchmal erst bewusst, dass das einfach schon in 10 Jahren sein wird. Halten Sie diese Forderung gerade mit den aktuellen wirtschaftspolitischen Entwicklungen für wirklich realistisch? Oder ist das nur die Forderung, die wir treffen müssen, eben aus Klimasicht heraus?
Es ist ambitioniert, aber absolut richtig. Im Übrigen, die Forderung, frühzeitig auszusteigen, kommt aus meinem und auch aus unseren Studien schon seit über 15 Jahren. Und je länger wir immer Gas als vermeintliche Brückentechnologie titulieren und politisch immer wieder Weichen stellen, um fossiles Erdgas länger im System zu halten, desto länger und desto öfter muss ich die Frage beantworten, wann können wir aussteigen? Wir hätten schon längst wir bräuchten heute gar kein Erdgas mehr, wenn wir das rechtzeitig eingeleitet hätten und eben nicht diese massiven Abhängigkeiten auch nach Russland gebaut hätten. Diese vermeintliche Brückentechnologie, die war es ja nie, die man da immer genannt hatte. Also wir können und sollten auch bis Mitte der 2030er Jahre aussteigen. Wenn wir jetzt konsequent endlich mal auf erneuerbare Energien setzen, Wärmepumpen voranbringen, energetisch sanieren, grüne Fernwärme, grüne Nahwärme konsequent umsetzen, dann sind wir sehr schnell raus. Und das ist ja völlig richtig, klimapolitisch vernünftig, aber auch wirtschaftlich sinnvoll. Aber ich befürchte, dass wir im Moment ja wieder die Diskussion haben, die ich jetzt schon seit über 15 Jahren kenne, dass fossiles Erdgas immer wieder schön geredet wird und die Brücken weiter verlängert werden, obwohl wir das rettende Ufer schon längst erreicht haben. Und deswegen werden wir das wieder verzögern und dann wieder Probleme bekommen. Aber grundsätzlich können wir das und sollten das auch.
Und wenn wir da schon bei Diskussionen sind, die Sie seit 15 Jahren gut kennen, dann glaube ich, schließt sich da jetzt unsere Publikumsfrage direkt auch gut an. Wir haben nämlich eine Frage bekommen von einem User, einer Userin namens Lord Protector per Spotify. Und zwar hat dieser User geschrieben, in den sozialen Medien scheint mir der Ton sehr rau. Wenn ich mich für den Ausbau erneuerbarer Energien ausspreche, werde ich beleidigt, zum Beispiel als linksgrün versifft, oder die Forderung wird als, in Anführungszeichen, linksradikale Ideologie, die Studienlage als unzureichend und ideologisch getrieben verunglimpft. Ich empfinde die Diskussionen sehr anstrengend. Und Sie haben es jetzt gerade auch schon so gesagt, Sie hören die immer wieder gleichen Argumente. Brückentechnologie wird nur so als Buzzword benutzt zum Beispiel und dann verwendet man es doch viel länger, als man sollte. So, wie begegnen Ihnen denn solche Äußerungen, gerade in den sozialen Medien, gerade mit dem rauen Ton, und wie gehen Sie damit um? Und die Nachfrage des Users ist auch explizit, haben Sie denn Methoden, um auf solche Reaktionen auch einzugehen?
Mhm. Also erstmal immer vielen Dank auch an die Fragen. Lord Protector, das ist eine gute Frage. Also ich kenne das sehr, sehr gut und das geht ja leider auch vielen so. Also wichtig ist, sich erstmal nicht einschüchtern lassen. Es gibt gezielte Desinformationskampagnen, die Zweifel sehen, Wissenschaft diskreditieren wollen. Dagegen helfen Fakten, Ruhe und Resilienz. Also ich antworte dort, wo Dialog möglich ist, wo Beleidigungen überwiegen, blocke ich und das melde ich auch. Hass ist keine Meinung. Und ich konzentriere mich auch auf die vielen positiven Rückmeldungen, die es im Übrigen auch gibt. Und die zeigen, es gibt großes Interesse an sachlicher, ehrlicher Aufklärung. Genau deswegen machen wir auch diesen Podcast. Aber es gibt Fakten und Forschung dazu, dass diese Polarisierung kein Zufall ist, sondern Teil eines größeren gesellschaftlichen Musters. Also es gibt eine Studie von der Stiftung Neue Verantwortung aus dem letzten Jahr und dem Institute for Strategic Dialogue, die zeigen, dass gezielte Desinformationskampagnen rund um die Klima- und Energiefragen massiv zugenommen haben. Vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, da werden diese Narrative verbreitet, die Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen sehen oder Energiewende als Bedrohung stilisieren. Und diese Kampagnen sind häufig professionell orchestriert. Sie werden auch durch Troll-Netzwerke und automatisierte Accounts verstärkt. Und die nutzen auch den emotionalen Trigger wie Angst, Verlust oder Wut. Und Ziel ist es, den öffentlichen Diskurs zu vergiften und engagierte Stimmen mundtot zu machen. Also wie auch mich oder andere Forschende, Journalistinnen sind aber auch betroffen, Politikerinnen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Die berichten auch mir, aber auch insgesamt überdurchschnittlich oft von Hass, Drohung und auch gezielter Diskreditierung. Es gibt Organisationen wie HateAid oder die Meldestelle Respect, SciComm Support, jetzt bei Wissenschaft ist hinzugekommen, die dokumentieren diese Fälle zunehmend. Und das hat auch nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun, sondern das ist digitale Einschüchterung. Also wie gehe ich persönlich damit um? Also bei mir kommen ja auch solche Reaktionen regelmäßig. Und ja, sie sind anstrengend, aber ich versuche sie einzuordnen. Beleidigungen oder ideologische Vorwürfe, oder diese Ideologie, die auch der Nutzer da fragt, die sagen in der Regel mehr über den Verfasser aus als über die Inhalte. Also ich antworte grundsätzlich nur, wenn ich erkenne, dass echtes Interesse am Austausch besteht. Bei Hass oder Desinformation antworte ich nicht, da blockiere ich und melde auch den Kommentar. Und ich würde sagen, es gibt 5 Punkte und auch 5 Strategien für die Klimakommunikation. Erstens ist Fakten statt Fakes, also deswegen immer wieder wissenschaftlich gesicherte Daten, genau wie wir das hier auch machen. Wir berichten über Studien. Wer transparent argumentiert, gewinnt Glaubwürdigkeiten. Zweitens Empathie statt Empörung. Also viele Menschen reagieren aus Unsicherheit ja auch oder Überforderung. Verständnis zu zeigen, ohne Falschaussagen zu tolerieren, kann tatsächlich auch manchmal Brücken bauen. Das dritte ist Community Building. Wir brauchen digitale Allianzen für Fakten. Also wenn sich mehrere Stimmen auch gegenseitig unterstützen, ist die laute Minderheit weniger wirksam. Dafür werbe ich immer wieder. Ich unterstütze selber auch viele betroffene Personen öffentlich und wünsche mir das auch, wenn ich selber betroffen bin. Ich hatte ja schon etliche Vorfälle, wo dann aber auch eine breite Allianz dahinter war. Das vierte ist nochmal Klarheit der Sprache, Fachbegriffe erklären, einfache Vergleiche nutzen, Lösungen sichtbar machen. Also Menschen brauchen nicht mehr Angst, sondern sie brauchen Zuversicht. Und das ist ja schon immer mein Ansatz, dieser Optimismus, der mir auch wichtig ist. Und das fünfte ist Selbstschutz. Also Hasskommentare wirklich melden, Pausen machen, Unterstützung suchen. Niemand muss das alleine tragen. Es gibt Plattformen wie HateAid, Ich bin hier oder Respekt oder Psycom Support. Jede Menge Anlaufstellen, die handeln gegen den Hass. Und deswegen brauchen wir da klare Regeln. Auch die digitalen Debattenräume müssen geschützt werden. Wir brauchen auch strengere Moderatoren oder Moderationen auch von Plattformen, aber auch klare juristische Rahmen gegen Hassrede und eine aktive Förderung von Medienkompetenz. Nur so können wir echt eine demokratische, sachorientierte Klimakommunikation erhalten. Ich sage ja oft, Gegenwind ist Energie, aber wenn man für den Wandel eintritt, steht wirklich der Wind einem ins Gesicht. Aber ich kann nur sagen, ich komme aus Norddeutschland, da dreht auch öfters mal der Wind und dann hat man Rückenwind und das ist gut.
Man hört durchaus, dass Sie sich mit der Frage wahrscheinlich schon öfter beschäftigen mussten, als Ihnen lieb war in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Vielen lieben Dank für diese ausführliche Antwort. Ich glaube, das tut uns allen gut, sich das viel öfter bewusst zu machen, dass man da durchaus aktiv vorgehen kann, wenn man das Gefühl hat, ich möchte aber bei meinen Fakten bleiben und ich möchte mich nicht von Meinungen klein machen lassen. Deswegen, genau, eine gute Handreichung, glaube ich, um auf Social Media sich nicht ganz so passiv zu fühlen. Deswegen vielen Dank auch für diese spannende Frage an Lord Protector auf Spotify, wie gesagt. Und auch danke für alle anderen spannenden Fragen, die uns aus dem Publikum jetzt schon erreicht haben auf allen möglichen Wegen. Teilweise fließen die ja auch direkt in die Themen der Folgen ein. Also heute zum Beispiel waren da auch 1-2 dabei, die ich einfach mit reinmogeln konnte. Deswegen schreiben Sie uns da gerne weiterhin, wenn Sie eine Frage an Claudia Kempfert haben. Einfach per Mail, ich wiederhole das nochmal, an klimakompass@22.film oder auch über die Kommentare bei YouTube oder Spotify. Und dann sind wir heute schon beim Ende unserer Folge angelangt, beim Ende des Klimakompass für heute. Die nächste Folge kommt in 2 Wochen, dann wieder mit meinem Kollegen Dr. Dennis Eckmeier. Und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuhören und bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, Frau Kempfert, für Ihre Ausführungen und bis zum nächsten Mal.
Und ich bedanke mich für den tollen Podcast und ich grüße auch und sage bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Klimakompass mit Claudia Kempfert, eine Produktion der 22 Film GmbH Köln. Redaktion und Moderation heute von Elli Ries. Alle relevanten Quellen, Referenzen und zusätzliche Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes oder auf YouTube in der Videobeschreibung.